Wunderbarer Jesus, wir danken dir für deine große Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du auf dem Thron sitzt, auch wenn wir noch nicht alles so verstehen, wie das zusammenpasst. Aber du bist unser König und du hast auch zu deinen Jüngern gesagt, dass wir deine Freunde sein dürfen. Hilf uns jetzt, dass wir dein Wort empfangen können, bei allem, was uns noch so beschäftigt. Wir wollen jetzt hören auf das, was du uns sagst. Amen. Zweiter Teil unserer Reihe über Jüngerschaft. Johannes 15, die Verse 13 bis 16. Und ich habe es überschrieben mit: Ein Jünger Jesu ist einer, der Jesus als Freund kennt. Das ist für mich besonders dieser Text, weil das auch mein Taufvers ist. Also ein Teil davon, also der Kern dieses Textes. Das heißt, dieser Text beschäftigt mich schon weit über 30 Jahre. Aber ich stelle fest, so einfach die Worte von Jesus ja auch sind, sind ja keine großen, vielen Fremdwörter drin. Jesus wollte immer, dass jeder das verstehen kann. Und auch die Schreiber der Evangelien. So tief ist das Ganze, wenn man so unterwegs ist mit Jesus, so tief ist das Ganze. Lesen wir mal diesen Abschnitt. Johannes 15, Abvers 13. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Als Jesus das sagte, und wir haben ja die Texte, aber wir haben ja nicht die Szene, wir haben ja nicht den Tonfall. Aber in der Vorbereitung ist mir nochmal klar geworden, ich glaube, dass Jesus das mit schwerem Herzen gesagt hat. Also ja, er hat es auch gesagt und er meint es natürlich genau so und seine Worte haben auch Kraft und seine Worte sind immer eine Proklamation der Realität, für die er steht. Aber der Zusammenhang dieses Textes ist die letzte Zeit, die er mit seinen Jüngern hatte. Wahrscheinlich wohl sogar die letzte Woche, die er mit seinen Jüngern hatte, mit denen er 3 Jahre unterwegs war. Mit denen er 3 Jahre Freundschaft gebaut hat. Und bei allem, was man hier Freundschaft nennt, ist es eben keine Kumpanei, es ist kein Kumpel. Hey, Jesus, ach, das ist deine Meinung, ja, ich sehe das anders. So definieren wir ja unter anderem Freundschaft, zu Recht. Wenn wir Freundschaft bauen unter uns, Freundschaft entwickeln, dann ist es ja immer wichtig, dass das keine Einbahnstraße ist, dass nicht einer sagt, was der andere immer tun soll. Das ist ja keine Freundschaft. Ja? Nun, bei Jesus ist das sehr geheimnisvoll und sehr vielfältig, denn ja, auf der einen Ebene ist das Freundschaft. Und auf der anderen Ebene sagt er, wenn ihr tut, was ich euch sage, da merken wir ja, ups, was ist das? Und das ist eine ganz wichtige Ebene in diesem Ganzen. Als Jesus das sagt, wie gesagt, da steht es ganz nah bevor, dass sein Weg hier auf Erden zu Ende geht und er wusste, dass es Richtung Kreuz geht und großem Leiden. Und ich glaube, dass er Tränen in den Augen hatte, als er das gesagt hat, weil er seine Jünger ja wirklich liebte. Und weil er auch wusste, jetzt kommt eine Trennung und diese muss aber sein. Und danach wird es auch sehr herrlich sein, so das schwingt für mich hier alles mit. Und ich habe darüber nachgedacht, ich habe erst so fröhlich diese Predigt vorbereitet und dachte, wow, das kann man ja jedem sagen, hör mal, Jesus ist dein Freund. Aber ich habe darüber nachgedacht, ob man das wirklich so sagen kann. Ich glaube, das stimmt so nicht ganz. Jesus ist in der Tat freundlich, jedem Menschen freundlich gesinnt, jedem Menschen freundlich gesinnt. Ja, so ist das. Aber tiefere Freundschaft hat er nicht mit jedem gelebt. Damals, als er hier über diese Erde ging, waren viele Menschen fasziniert von ihm. Sie sind gerne dahin, zu Tausenden sind sie ihm gefolgt, weil er Dinge tat, nach denen sie sich sehnten. Und so hatte er viele, die waren seine, die gehörten zu dieser Menschenmenge, zu so Fans, sag ich mal. Und das will ich nicht abwerten, das ist schon etwas Gutes. Ja? Sie waren beeindruckt von Jesus, sie merkten, da ist was Besonderes. Aber dann hat sich ja auch die Spreu vom Weizen getrennt. Als Jesus mehr und mehr andeutete, was da kommt und wo das hingeht, unter anderem auch, wo es immer schwerer für ihn wurde in Israel, wo sowohl die religiösen Leiter als auch die römische Macht sich dagegen stellte, was er sagte und tat, obwohl er immer nur geliebt hat, aber er hat eben auch die Wahrheit gesagt. Da wurde es ja dann immer enger und immer schwieriger. Und da wurde er ja letztlich auch ans Kreuz gebracht. Und er ahnte das und wusste das und es wurde immer klarer. Er hat es dann auch den Jüngern mal angedeutet, aber die wollten das und konnten das nicht fassen. Also eher würde ich sagen, sie konnten das nicht fassen. Und dann irgendwann wollten sie es auch nicht fassen. Sie hatten ja eine ganz andere Vorstellung, wie sich das alles weiterentwickelt. Nun schauen wir da also mal ein bisschen näher rein mit der nächsten Folie. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Die Jünger folgten ihm mit Haut und Haar durch dick und dünn. Und diese Jünger nannte er Freunde. Er hat nicht der Menschenmenge gesagt, seid umschlungen Millionen, ihr seid alle meine Freunde, ist alles super hier. Nein, das hat er nicht gesagt. Sondern er hat das Angebot gemacht, sein Freund zu werden. Und das hatte dann schon aber auch diesen Aspekt von, dann folge ich Jesus mit Haut und Haar. Das ist ja so eine deutsche Redewendung und bedeutet eben vollständig. Und die 12 Jünger waren solche, die das gemacht haben. Die haben gesagt, wir setzen alles auf eine Karte. Jesus hat uns eingeladen, ihm zu folgen. Okay, das machen wir. Und Jesus ist ja unglaublich liebevoll und barmherzig und gütig. Und er hat nie Perfektion gefordert von seinen Jüngern. Überhaupt nicht. Sie durften sein, wie sie waren. Sie durften Fehler machen. Jesus hat sie immer geliebt. Aber um seine Freunde zu sein, das hat sich dann mit der Zeit vertieft. Und dann eben auch, wenn es dann schwierige Zeiten waren, dann waren es die Jünger, die eben weiter ihm nachfolgten. Das war unangenehm zu spüren, besonders ja auch in der letzten Woche, wie der Hass gegen Jesus sich ja dann auch auf die übertrug, die nah mit ihm verbunden waren. Wir denken an Petrus, der auch total irritiert war und kein Vorwurf. Ich weiß nicht, wie es mir da gegangen wäre, aber der sagte, ich werde mein Leben für dich geben und wenn alle dich verlassen, aber ich doch nicht. Und Jesus hat gesagt, doch, du wirst an diese Grenze stoßen. Ich weiß das. Und übrigens habe ich für dich gebetet. Und ich habe auch Hoffnung für dich. Und ich weiß auch, wie es ausgehen kann, Petrus. So eine tiefe Erschütterung in Petrus. Und das finde ich so großartig an Jesus. Er erwartet von uns keine Perfektion. Er erwartet nicht von uns, dass wir immer alles richtig machen. Und besonders erwartet er nicht von uns, dass wir einen heiligen Anstrich haben, wie wir es in der Geschichte am Anfang gehört haben. Ihm geht es um Ehrlichkeit. Ihm geht es um Offenheit. Ihm geht es um Beziehung. Im Kern geht es immer um Beziehung. Mit Jesus kann man Beziehung leben. Und wenn ich daran denke, wie das bei mir war, wie er Beziehung mit mir anfing, dann war das sehr, sehr positiv. Und da war immer Liebe und immer Barmherzigkeit, obwohl ich ihn auch enttäuscht habe. Aber so ist es möglich, hineinzukommen in eine Freundschaft wirklich mit Jesus. Sie haben mit Haut und Haar ihr Leben ihm gegeben, sie sind ihm nachgefolgt, sie haben das ja buchstäblich gemacht, sie sind hinter ihm hergegangen und sie folgten ihm durch dick und dünn, das heißt auch durch schwierige Zeiten, auch wenn sie Zweifel hatten. Das war nicht alles immer so leicht zu glauben mit Jesus damals. Dieser einfache Mann ohne eine Armee, ohne eine Universität, ohne Bücher, ohne YouTube-Kanal. Also welchen Einfluss hatte er denn? Aber er hatte Einfluss. Warum? weil er eben nicht nur der Zimmermann war aus Nazareth, sondern eben der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes. Der König der ganzen Welt. Das war er. Das ist ein bisschen unfassbar, das zu verstehen. Wie kann das in einem Menschen alles vereint sein? Da stoßen wir an ein Geheimnis. Er war ganz Mensch. Er wurde müde, er musste essen, er musste trinken. Er hat Angst gehabt. Besonders in der letzten Woche, Gethsemane. Ganz Mensch und zeitgleich ganz Gott. Das kriegen wir nicht so ganz in unseren Kopf, aber wir haben es gerade gesungen. In der Anbetung, da verstehen wir das. Also da ist es eben mehr als Verstehen, es ist höher als das Verstehen. Es ist das Wissen, da ist eine Person. Da ist eine reale Person, momentan unsichtbar, aber doch real. Damals war er sichtbar, die Jünger folgten ihm. Und ich habe es jetzt nicht mehr genau überprüft, aber ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, wo Jesus diese Worte sagte, war, glaube ich, Judas nicht mehr dabei. Judas Ischariot, einer der 12, hatte dieselbe Chance wie alle anderen. Aber um es nur einfach zu sagen, er lebte am Ende nicht das, wenn ihr tut, was ich euch sage. Da ist Judas irgendwann ausgestiegen, innerlich mit seinem Herzen. Er ahnte, wie die anderen auch, das geht hier irgendwie anders aus, als ich das will. Was haben die Jünger erwartet? Die haben ja erwartet, ja, wenn es doch der Sohn Gottes ist, dann wird irgendwann jetzt der Zeitpunkt kommen. Wir sind ganz nah dran. Und dann wird er einfach proklamieren, ich bin der Sohn Gottes, ihr Römer, entmachtet, wie auch immer, ich hauch euch an, ihr fallt alle um oder ich hol meine Engel, Herrscharen, Myriaden von Engel, wupp, und dann ist mal alles klar. Dann haben wir endlich wieder das Königreich Israel, so wie es bei König David war und unser König Jesus. Und wir haben halt auf die richtige Karte gesetzt, ja. So, wir haben schon ganz früh gesagt, wir sind ihm nachgefolgt und dann kriegen wir die Ministerposten und die Ehre. Und dann dürfen wir dieses Königreich Israel mitregieren, mit Jesus. Diese Vorstellung war nicht total falsch, aber sie war auch doch zu diesem Zeitpunkt eben komplett daneben. Weil der Weg Gottes ein anderer ist mit seiner Herrschaft, als wie sich damals das viele gewünscht haben. Es ging nochmal ganz, ganz anders, aus wichtigen Gründen, die wir kennen, aber das war schwierig für die Jünger. Und so war es eine große Herausforderung für die Jünger zu sagen, okay, jetzt bleiben wir immer noch Jesus Nachfolger. Jetzt, wo es hart auf hart geht, wo sich die religiösen Leiter zusammentun und sogar bis an diesen Punkt, wir müssen den Kerl aus der Welt schaffen. Und wer das mal liest in den 4 Evangelien, das ist ja ein ganz spannender Krimi, was sich da abspielt. Das ist ja ein Justizkrimi, was sich da abspielt. Mit ganz schön engen Geschichten, so was die religiösen Führer nämlich alles eigentlich nicht tun konnten, ja, weil sie ja Gott ehrten und bestimmte Dinge durften sie nicht. Also wollten sie, dass es die römische Staatsgewalt tut. Und dann ging das ja hin und her bis hin zu dem römischen Chef da, sag ich mal, der dann irgendwann sagt, ich wasche jetzt meine Hände in Unschuld, ich kann da keine Schuld an dem finden, aber wenn ihr das wollt und die Menschenmenge brüllt, kreuziget ihn, wo es noch nicht lange davor hieß, Hosianna, dem Sohne Davids. So da mittendrin Jesus. Und Jesus hat Freundschaft gebaut mit den 12. Judas ist ausgestiegen, ja, und ich weiß, da gibt's noch das Thema, dass er irgendwie dafür vorherbestimmt war. Das können wir nicht in diese Predigt packen. Das ist auch ein bisschen geheimnisvoll, aber genauso kann man eben sagen, das Geld und sein Wunsch nach Macht und Mitregieren hat letztlich diese Freundschaft zerbrochen. Er hat sich entschieden, Jesus jetzt nicht mehr zu folgen. Ja, er hat ihn sogar verraten. Ich glaube, das hat Jesus das Herz gebrochen. So, deswegen dieses Jesus ist mein Freund, versteht mich bitte richtig, wenn wir im Kindergottesdienst das den Kindern sagen, es ist alles okay. Und wenn man das sagt, Jesus ist mein Freund, das geht nicht darum, so einen Satz zu kritisieren. Aber was ich heute betonen möchte, ist, ein Freund von Jesus zu sein, ist nicht, ach ja, das ist ja mein Kumpel. Und hey Jesus, können wir das mal ausdiskutieren, das sehe ich aber anders. Ja, wir können so mit ihm reden, aber am Ende des Tages ist er eben der Sohn Gottes. Und er ist ein König. Das heißt, sein Wort ist nicht diskutierbar. Also am Ende des Tages geht es dann darum, ihm nachzufolgen. Ein Jünger Jesu zu sein, ist einer, der Jesus als Freund kennt. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus jedem von uns anbietet, auch eine tiefe Freundschaft wirklich mit ihm zu entwickeln. Und die erleben wir ja ganz besonders in den Zeiten, wo wir es nicht schaffen, wo wir nicht gut drauf sind, wo wir Hilfe brauchen. Und dann ist Jesus immer da. Dann ist er immer für uns. Dann können wir beten und er hört uns. Und er will uns durch den Heiligen Geist auch vermitteln, dass er als Person real ist, uns zugewandt. Ja, das ist möglich. Es ist natürlich übernatürlich. Es ist nicht beweisbar, aber es ist möglich. Nur was eben nicht geht, ist zu sagen, ja Jesus, ich sag dir mal, wie mein Leben laufen soll. Und ich möchte mal, dass das Problem jetzt ganz schnell aus der Welt geschaffen wird. Dürfen wir sagen, aber wenn es nicht passiert, so was passiert dann? Er ist der Herr. Er ist der König. Der König ist mein Freund. Und da dürfen wir alle lernen und durch Zeiten gehen, auch wo wir Zweifel haben, wo wir Fragen haben. Er ist freundlich zu jedem Menschen, aber ich glaube, er nennt nicht jeden Mensch Freund. Hier ist ein Unterschied. Es ist immer eine Einladung, tiefer mit ihm zu gehen. So, was hat Jesus denn seinen Jüngern aufgetragen? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut und sagt und lebt, was ich euch aufgetragen habe. Was war denn das, was er seinen Jüngern aufgetragen hat? Nun, das war natürlich eine Menge, wir lesen das in den Evangelien. Aber ich will es mal auf einen Punkt bringen. In Markus 1, ja, wunderbar, die Folie ist schon da. In Markus 1, das war der Anfang seines Dienstes, des Dienstes von Jesus. Da heißt es, nachdem Johannes, der Täufer von König Herodes verhaftet worden war, kam Jesus nach Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkünden. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. So, Gottes Reich, das war sein Thema. Wir können es übersetzen, Gottes Königreich. Das ist den meisten Bibelübersetzungen vielleicht zu lang, aber das ist das griechische Wort, was da steht. Das Königreich Gottes. So, wenn wir das Königreich Gottes hören, dann ist natürlich ein bisschen die Frage, was macht das mit uns? Gut, als ganz fromme Menschen sagen wir sofort, ja klar, alles richtig. Aber schauen wir es uns doch mal kurz ein bisschen an. Da haben wir das Wort Reich. Boah, da haben wir von unserer deutschen Geschichte her ein Problem mit so einem Reich, ne? Und dann gibt es ja Reichsbürger und komplizierte Geschichten. Also wir leben in einer Demokratie und ich finde gut, dass wir in einer Demokratie leben. Trotzdem hat Jesus von einem Reich gesprochen, von einem Königreich hat er gesprochen. Und das war seine Botschaft, das war sein Thema. Ganz viele der Gleichnisse sind Gleichnisse über das Königreich Gottes. Ja? Also um es vielleicht noch mehr zuzuspitzen, sein Hauptthema war nicht die Gemeinde. Oh, Pastor, was sagst du da? Ja, Gemeinde ist mein Dienst seit über 30 Jahren. Ein Leiter in der Gemeinde Jesu zu sein. Und ich liebe Gemeinde und versteht mich nicht falsch. Gemeinde ist mit die stärkste Manifestation und der stärkste Ausdruck von Reich Gottes. Weil das ist das Treffen, die Versammlung derer, die Jesus folgen. Deswegen ist Gemeinde extrem wichtig, wie immer sie auch aussieht. Hauskirche, verfolgte Kirche, mittlere Größe, Megachurches, sind alles verschiedene Formen. Gemeinde ist extrem wichtig, weil es das Treffen derer ist, die Jesus nachfolgen. Aber seine Botschaft war größer, nämlich das Königreich Gottes. Was ist das Königreich Gottes? Das ist ein Gebiet, ja Gebiet, es ist mehr als ein Gebiet, es ist eine Wirklichkeit, es ist eine Realität, die es übrigens von Anfang an gab, weil Gott gab es von Anfang an. Also Gott gab es vor dem Anfang. Gott ist Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist, ewig. Und wo sie sind, war ihre Herrschaft. Sie waren schon immer das Königreich Gottes. Und das Königreich Gottes, das Angebot für die Menschen, Garten Eden war, hallo, wir wollen das mit euch leben. Ihr dürft da mit dabei sein. Und dann hat sich die Menschheitsgeschichte entwickelt. Da will ich natürlich nicht durch alles durchgehen. Ein irdisches Königreich irgendwann mit König David und dann wieder kein irdisches Königreich. Aber das Königreich Gottes war immer da, weil Gott König ist. Und wenn wir das jetzt mal weiterschieben, von heute aus noch komplett in die Zukunft, dann werden wir feststellen, wie ist es am Ende der Zeit, wenn wir den Schriften glauben, der Offenbarung, das, was Jesus über die letzte Zeit gesagt hat, er wird wiederkommen, dann sichtbar und dann als König. Und die Ewigkeit wird Königreich sein. Die Ewigkeit wird nicht Demokratie sein. Gott ist die Mitte, Gott ist Gott und er wird immer Gott bleiben, Gott sei Dank. Und warum wir mit Königreich vielleicht auch ein Problem haben, weil auch Deutschland hatte ja mal ein Königreich, gab es ja mal. Und es gibt heute noch Könige. Ja. Und da fallen uns dann halt auch Dinge ein, die uns gar nicht gefallen. Wieso haben die die Macht? Ja, weil das ist der Sohn von dem König gewesen. Der Sohn wird dann wieder der neue König und so weiter. Da gibt es ganz viel Kritik dran. Und es gibt halt ganz viele Königreiche, die irgendwann schlecht wurden. Ja, sogar das biblische Volk im Alten Testament gab es Königreiche, die irgendwann, da waren die Könige nicht mehr gut. Und wenn ein König die Macht hat, aber er ist nicht gut, dann ist es schwierig für das Volk. Und deswegen haben wir vielleicht auch so einen Reflex, dass wir sagen, nee, Königreich will ich nicht. Ist übrigens gerade ganz aktuell seit gestern. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat. Aber es gibt ja eine Protestwelle gerade. Tausende auf den Straßen in den USA. Mit einer Message, no king, kein König, no king, es richtet sich gegen Donald Trump. Ja, und ich werde hier nicht in das Thema tiefer einsteigen, nur mal eine Beobachtung. Ja, ich glaube, dass man Donald Trump differenziert betrachten muss, wie übrigens fast alles im Leben sollte man differenziert betrachten, also was ist gut, was ist schlecht und so weiter. Aber sie sagen, wir wollen keinen König, weil sie mit vielem nicht einverstanden sind, was er macht. So, Thema für sich, da gehen wir jetzt nicht in Politik rein. Nur, es gibt eine Ablehnung vom Königtum bei uns Menschen wegen, und ich sage es jetzt mal so, Missbrauch, den Könige betreiben, Machtmissbrauch. Und halt bei vielen Dingen ist es so im Leben, dass wir aufpassen müssen, wenn durch Missbrauch wir Dinge ablehnen, dass wir nicht, wie man sagt, das Kind mit dem Bade ausschütten, dass wir dann nicht sagen, boah, das will ich gar nicht. So, weil dann, glaube ich, landet man irgendwann da, dass man lauter Dinge weiß, die man nicht haben will, aber gar nicht mehr weiß, was man haben will. Jesus ist König. Er lebt das Königreich Gottes. Er war damals König, er war ein verborgener König. Er hat sich seinen Jüngern mehr und mehr geoffenbart und als es sich zugespitzt hat, dann ja auch gegen die römische Besatzungsmacht, wurde er auch gefragt. Aber das war ja alles schon in einem Klima des Misstrauens, der Angriffe. Jesus ahnte schon, wo geht das hin, ja? Schwierige Zeugenbefragung musste er durchmachen. Aber es gab auch den Punkt, wo er sagte, ja, ich bin ein König. Ich bin ein König. Und das war krass für die Herrschenden. Das ist das, was sie am meisten nicht haben wollten, dass da irgendwie eine Volksmenge aufsteht und ihre Regentschaft ankratzen. Ja. Aber Jesus stand da mittendrin und ist diesen Weg gegangen. Also er ist auch deswegen ans Kreuz gegangen, weil er für diese Wahrheit stand, dass er ein König ist. Ein gewaltloser König, ein wunderbarer König, der beste König aller Zeiten. Das war seine Botschaft. In Lukas 4, aber aus Zeitgründen gehen wir da nicht so tief rein, das war seine Antrittspredigt in Lukas 4. Ja, er war ja, obwohl Sohn Gottes, eben auch ganz Mensch und er war völlig in den Kontext hineingekommen. Er war geboren als Jude, er lebte mit den jüdischen Gewohnheiten und dann er ist in die Synagoge gegangen, ja. Er hat gehört die Texte des Alten Testamentes, er hat bestimmt auch viel auswendig gelernt, das war halt üblich und ist ja zum Teil heute noch üblich unter gläubigen Juden. Ja, und dann war er nachher in einem bestimmten Alter und dann wird man auch mal eingesetzt und dann darf man auch mal den Text verlesen und das hat er gemacht und er las aus dem Propheten Jesaja. Und was er hier liest, könnte man auch als politische Botschaft verstehen. Und es ist nicht ganz falsch. Ja, Vers 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, Armen frohe Botschaft zu bringen. Arme sind immer Leidende in der Gesellschaft. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, Menschen, die unterdrückt werden, die aus falschen Gründen inhaftiert sind oder Freiheitsentzug haben oder eingeschränkt sind. Dem Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Wunderbar, er hat in der Tat Augen geöffnet von blinden Menschen, aber es ging um mehr als das, nämlich die Wahrheit zu erkennen. Und Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Das hat der Prophet Jesaja Jahrhunderte vorher unter der Leitung des Heiligen Geistes aufgeschrieben. Jetzt steht Jesus da und sagt, so, also er hat das vorgelesen und die Leute dachten so, ja gut, haben wir wieder unsere Lesung. Haben ja jeden Schabbat da ihre Lesung gehabt, ja. Okay, ja, kennen wir. Kommen wir einmal im Jahr, kommen wir hier vorbei, haben wir schon mal gehört. Ja, haben wir auch selbst schon gelesen. Er sagt, heute erfüllt sich das. So, das war das Krasse, dass er sagt, es erfüllt sich heute. Er sagte an dieser Stelle somit, ich bin die Erfüllung dessen und somit sagt er auch, ich bin ein König. Weil wer kann das tun außer einem König? Und deswegen hat das natürlich auch genährt, diese Erwartung, so wow, jetzt geht's los. Wir werden die römische Besatzungsmacht los und alles, was ungerecht ist. Das war so in manchen Herzen jetzt. Darauf haben gläubige Juden ja gewartet, wann kommt das? Aber dann waren sie halt irritiert, weil er das nicht sofort so gemacht hat. Auf ihm ruht der Geist des Herrn. Der Geist des Herrn, der Heilige Geist. Auf wem ruhte der Heilige Geist im Alten Testament? Und das ist ja quasi so Ende von dem Alten Bund noch. Jesus ist ja der Übergang vom Alten Bund in den Neuen Bund. Auf Königen, Priestern und Propheten ruhte der Heilige Geist. Jesus ist übrigens alles drei, aber eben auch der König. Gesalbt von Gott selbst, von seinem Vater. Auf mir ruht der Heilige Geist. Jesus ist der König des Reiches. Der Geist ist auf ihm. Ich denke, dass viel Dienste wegen der Ungerechtigkeit in dieser Welt, die geschehen, durch Sozialwerke, diakonische Arbeiten, Christen, die sich einsetzen für Witwen und Waisen, für Bildung, für bessere Verteilung von gesundem Wasser und Nahrung. Das passt wunderbar in die Königsherrschaft Gottes. Das passt da wunderbar rein. Ich sage nicht, dass jeder ein Freund Jesu ist, der das tut. Aber es ist im Sinne Jesu, weil diese Welt ist zerbrochen, sie ist kaputt. Da ist so vieles im Eimer, das wissen wir. Machtspiele und Ungerechtigkeiten, so viel. Es ist immer noch diese gefallene Welt. Aber wir als Christen können uns einsetzen, da und dort ein wenig zu helfen, zu unterstützen. Im Hinblick darauf, dass das Herz Jesu ist. Und im Hinblick darauf, dass Jesus wiederkommt. Und dann wird alles wieder zusammenpassen. Wie vor dem Sünden, seit dem Sündenfall nicht mehr es da gewesen ist. Er ist der König. Er regiert. Lest die Offenbarung, ihr seht das. Welch ein königlicher Glanz und Pracht sehen wir im Thronraum Gottes. Der übrigens auch real ist, den es immer gegeben hat, der immer geblieben ist. Der Thronraum Gottes. Gott ist auf dem Thron. Das heißt das Wort Thron. Thron spricht von einem König. So, es ist die ganze Zeit da. So, ich spanne halt gerade einen großen Bogen hier, aber ich liebe das, ich bin begeistert davon. Also ich meine, wir müssen im Realen, wo wir jetzt sind, natürlich leben und ihm folgen, aber ich finde diesen großen Bogen gut. Mich entspannt das auch ein Stück weit bei diesen furchtbaren Krisen, die auf unserer Welt sind. Und ich habe jetzt ein Alter erreicht und manche von euch schaffen das vielleicht schon viel früher als ich, wo ich sage, ja, ich bin interessiert am Weltgeschehen, aber ich weiß auch, keine Regierung bleibt für immer. Jede wird aufhören. Und wir haben so viel Auf und Ab in der Menschheitsgeschichte. So viel Auf und Ab. Aber Jesus ist der wahre König. Er hat gesagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Wow. Das ist Freundschaft. Das ist das Privileg, dass wir sowas, was ich gerade hier zum Beispiel entfalte, das weiß ja nicht jeder. Das ist unser Vorrecht. Wir können das in der Schrift lesen. Und wir können in der Beziehung mit Jesus entdecken, das ist real, das stimmt. So ist das. Ich gehöre zum Reich Gottes jetzt schon. Ja, geheimnisvoll, das verstehen noch nicht alle und mich behandeln auch nicht alle so. Aber das ist die Realität. Das ist die Verbindung mit Jesus. Ein Freund Jesu zu sein, heißt eingeweiht werden in die Absichten Gottes. Ja, zum Beispiel über das Ende der Welt haben wir wunderbare Informationen. Ja, wir verstehen auch noch längst nicht alles. Und auch hier gab es eine Grenze, die Jesus gegenüber seinen Jüngern hatte. Die haben ihn ja auch irgendwann gefragt, wann ist denn das Ende der Welt? So, was ist denn das Datum? Da hat Jesus gesagt, sorry, das weiß ich auch nicht. Das hat mir der Vater jetzt noch nicht gesagt, hat er damals gesagt. Also hat er denen auch nichts irgendwie was erzählt oder versprochen, was er selbst nicht wusste. Das bringt es mal so ein bisschen auf den Punkt. Denn Jesus lebte mit dem Vater. Und zwar auch in diesem Zustand des Glaubens, als er in Fleisch und Blut war. Und somit ist er uns ja ein Vorbild, dass wir auch lernen dürfen und durch Jesus Dinge vermittelt bekommen, was der Vater will und was das Ziel ist. Ich bin so begeistert davon. Das Verborgene Gottes, ja, in dieser Welt ist ganz viel verborgen von Gott. Das ist auch nochmal ein großes Thema. Und warum ist das so? Vielleicht nur ein Aspekt. Gott selbst wirft seine Perlen nicht vor die Säue. Sorry für den Ausdruck, ist ein Zitat. Das heißt, das Verborgene Gottes, Gott offenbart gerne Dinge denen, die ihr Herz öffnen für Gott, die ein Vertrauen riskieren für diesen Gott, die sagen, ich bin klein, du bist groß, ich will lernen von dir. Und denen, die sich Gott anvertrauen und in diesem Vertrauen bleiben und durch Krisenzeiten das Vertrauen erneuern und vielleicht auch beten, Herr, hilf mir in meinem Unglauben, aber ich will doch glauben, denen offenbart Gott mehr. Und da geht es nicht nur um Info, da geht es um Herzensgewissheit, geht es um eine innere Überzeugung. Wow. Ja, Jesus ist interessanterweise auch der Initiator. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Auch geheimnisvoll irgendwo. Bei mir war es genau so, er hat mich erwählt. Also er hat an meinem Herzen angeklopft. Ich habe aber aufgemacht. So, das ist Freundschaft auch. So geht Freundschaft. Da gibt es eine Initiative und der andere muss halt sein Herz öffnen. Sonst ist es, kann sich keine Freundschaft entwickeln, keine freundschaftliche Beziehung. Es ist ja sogar bei uns Menschen so. Und das war Gnade. Also, was kann ich an der Stelle sagen, um jetzt keinen hier zu enttäuschen, wenn du sagst, aber das habe ich noch nicht so erlebt. Also ich glaube, wir dürfen Gott auch bitten. Suchet mich und ihr werdet mich finden. Wenn es um eine tiefere Beziehung mit Jesus geht, suchet mich und ich lasse mich finden von euch. Und auf der anderen Seite, wenn wir das erlebt haben, dass Gott uns angesprochen hat und wir mit ihm leben dürfen, wir sind erwählt, mit ihm zu leben. Eine Einladung, Freundschaft mit ihm zu leben, aber immer unter dem Aspekt, dass er der König ist und wir sind es nicht. So, das ist halt die Kunst. So will ich auf die Zielgerade kommen. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Das war ja der erste Vers. Da könnt ihr bitte mal die Folie anmachen. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. So, hier haben wir ja diese Art von König, die wir so, glaube ich, noch nicht erlebt haben in der Menschheitsgeschichte. Er ist ja in Vorleistung getreten. Er sagt ja nicht einfach, ihr müsst jetzt tun, was ich sage. Sondern er weiß um unsere Zerbrochenheit, unsere Unvollkommenheit, um all das, was wir noch nicht hinkriegen, er weiß das. Und deswegen erlöst er uns davon. In einem Prozess erlöst er uns vom Misstrauen gegen Gott, vom Lügen oder Halblügen und Dinge nicht richtig machen. Und ich will das gar nicht alles auflisten. Jesus weiß das alles. Und es ist gut, wenn wir sagen, ich bin ein Jünger Jesus, heißt, ich bin auf dem Weg. ich darf auf dem Weg sein, ich bin noch nicht fertig, ich habe noch Dinge zu lernen. Aber alles eingebettet in diese großartige Liebe, dass er sein Leben hingab für uns. König Jesus, was beten wir im Vater unser? Dein Reich komme, da haben wir es wieder. Dein Königreich komme, es ist schon da, aber komm doch bitte mehr, Königreich Gottes, in meinem Herzen, dass ich mehr wie Jesus werde. Und wir beten damit auch, komm bald wieder, Jesus, im Vater unser. Hier ist ein Bild von einer Krone. Und wenn man da so ganz genau hingucken kann, das vielleicht erkennt, ist darunter eine Dornenkrone abgebildet. Und das bringt so auf den Punkt, die Dornenkrone. König Jesus. Es wurde ja sogar an das Kreuz genagelt. Da Schild extra dran. König der Juden und so weiter in allen Sprachen. König Jesus. Das hat den religiösen Führern übrigens nicht gefallen. Das wollten sie ja nicht. Aber der römische Chef hat so entschieden und dann stand das an dem Kreuz. Und bis heute bei manchen Kreuzen ist es mit dran. König Jesus. Ich möchte schließen mit einem Text aus Apostelgeschichte 2. Die Jünger haben das alles durchgekämpft, haben das durcherlebt, wurden erneut berufen, ihm zu folgen. Ihr Zweifel und ihr Verleugnen wurde geheilt von Jesus. Und in Apostelgeschichte 2 heißt es, Vers 22, hört her, ihr Leute von Israel. Wie ihr alle wisst, hat Jesus aus Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Ja, Gott selbst hat durch diesen Mann gehandelt und ihn so euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert und ihr habt ihn mit Hilfe der Römer, die nichts von Gottes Gesetz wissen, ans Kreuz genagelt und umgebracht. Vers 24, diesen Jesus hat Gott auferweckt und damit die Macht des Todes gebrochen. Wie hätte auch der Tod über ihn Gewalt behalten können? Schon David im Psalm 16 sprach von ihm, prophetisch auf Jesus. Ich sehe immer auf den Herrn, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Vers 26. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Mein Mund bricht in Jubel aus. Selbst dann, wenn mein Körper im Grab liegt, hoffe ich auf dich her. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Spricht David hier von sich selbst? Nein. David ist verwest in seinem Grab. David hat in diesem prophetischen Lied von Jesus gesungen, der eben nicht verweste, sondern von den Toten auferstanden. Und was ist die Folge? Vers 33. Nun hat Gott ihn zum Herrscher, ich möchte sagen auch zum König, eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. So Jesus ist an der rechten Seite des Vaters als König. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren, deshalb meint er auch nicht sich selbst, wenn er sagt, Gott der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Zitat Psalm 110. Das klingt für uns ziemlich martialisch. Kopf auf den Nacken. Das wollen wir nicht, das ist kein schönes Bild. Aber nehmen wir es als Ausdruck seiner uneingeschränkten Herrschaft. Über alles Böse. So, das ist der Punkt. Über alles Böse. Über alles das, was weiterhin sich gegen ihn sträubt. Und das Böse zerstört Menschen und Familien und Ehen und die Schöpfung und so weiter. Und das wird nicht immer so sein, weil Jesus der König ist. Frage an uns, wo stehen wir? Ist Jesus auch dein König? Gehörst du zu dieser großen Menge von Menschen, die sagen, den finde ich toll? Bin ich von begeistert? Oder auch an diesem Schritt zu sagen, er ist mein König? König bedeutet Unterordnung, König bedeutet Gehorsam. König bedeutet tun, was er sagt. Ja, und nicht gespielt und immer noch, wir lernen noch und wir schaffen es noch nicht, das weiß er alles. Aber zu sagen, ich möchte nur nette Sachen von Jesus, das andere nicht, ist kein Freund von Jesus, ist kein Nachfolger Jesu. So, ich will niemanden beschämen, aber eine Ehrlichkeit im Herzen hilft immer. Lass uns mal 2 Minuten Stille noch haben, wo jeder auf seinem Platz nachdenken kann darüber und ich bete dann noch. Lobpreisteam kann gerne schon auf die Bühne. Herr Jesus, wir danken dir für dein Königtum und deine Königsherrschaft. Du bist ein guter König. Wo ist ein König, der sein Leben selbst opfert für sein Volk? Wo ist ein König, der uns immer zuhört, wenn wir mit ihm reden wollen? Herr Jesus am Kreuz, das war unendlich hässlich. Denn du hast die Hässlichkeit und Bosheit dieser Welt auf dich selbst genommen, auf deine Schultern, getragen an das Kreuz. Aber du bist von den Toten auferstanden. Du sitzt zu Rechten des Vaters, voller Herrlichkeit, Schönheit, Majestät, Kraft. Gleichzeitig bist du Liebe, die größte und tiefste Form von Liebe, die wir uns nur vorstellen können. Und du lädst ein, hineinzukommen in diese Liebe, dieses Angenommensein, Gewolltsein, mit all unseren Schwächen, Fehlern, Versagen. Deine Gegenwart macht uns schön, verwandelt uns am inneren Menschen und später auch am äußeren. Und deswegen lieben wir dich, Jesus. Und danke, dass dein Herz so weit ist, solange noch diese Gnadenzeit ist, du jeden Menschen rufst und einlädst und haben möchtest, egal was er getan hat oder verpasst hat, Gutes zu tun. Deine Liebe ist so gewaltig. Danke, Geist Gottes, dass du hier bist und an unseren Herzen wirkst. Und wir sagen Ja zu dir, unserem König.